Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom YourCast, dem Podcast über alles, was uns an Kino begeistert. Mein Name ist Marvin und wir sprechen heute über eine unserer Filmreihen, nämlich Simply the Worst, die ab dem Juli ins Odeon zurückkehrt. Dazu sprechen wir mit einem bekannten und einem neuen Gesicht, Daniel, den ihr in diesem Podcast schon mehrfach gehört habt, der auch die Creepycrypt-Reihe macht und bei ganz vielen unserer Reihen dabei ist, macht diese Reihe zusammen mit Holger. Und was Simply the Worst ausmacht und was man in der neuen Staffel der Reihe erwarten kann, dazu haben Celine und Leonie sich ausgiebig mit den beiden unterhalten. Und diese Unterhaltung hört ihr jetzt.
Wir sitzen hier wieder einmal in der schönen Synchro-Kabine im Kino International. Man kann es nicht sehen, oder nee, ihr könnt es nicht sehen, aber wir haben den Raum ein bisschen aufgepeppt und professionalisiert für eine neue Ausgabe vom YourCast. Und neben mir sitzt
Celine, hallo, ich bin's wieder. Und wir haben hier noch zwei wundervolle Gäste mit am Start. Einen davon kennt ihr schon, das ist der Daniel.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen zurück.
Ja, danke.
Und wen haben wir noch?
Ja, uns gegenüber sitzt noch Holger. Hallo, Holger.
Hallo.
Du bist zum ersten Mal dabei.
Ja.
Und die ZuhörerInnen von unserem Podcast werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen. Deshalb kannst du ja mal sagen, was du sonst bei uns so machst und in welchen Kinos du dich so rumtreibst. Vielleicht wissen dann ein paar doch, wer du bist.
Ja, das kann ich gerne machen. Das kann gut sein, dass man mich nicht so kennt, weil ich ja mehr im Hintergrund agiere in dieser Firma als Teil der Kinotechnik. Bin ich ja eher außerhalb der regulären Spielzeiten in den Kinos unterwegs, sondern natürlich auch in allen unseren 11 direkten Kinos. Genau, ich bin aber schon länger in der Firma, also vielleicht kennen mich einige noch aus meinen Servicezeiten. Ich habe ja auch lange am Einlass gestanden und als Filmvorführer angefangen tatsächlich.
Und Holger hat übrigens schon mehr Vorstellungen dieser Filmreihe besucht, über die wir heute reden, als ich.
Was ist denn die Filmreihe, über die wir heute reden? Mach's mal nicht so spannend.
Das ist Simply the Worst. Mhm. Die Stimme geht jetzt nach oben. Genau, wo wir Filme zeigen, die ich als junger Mensch sehr gut fand. Und die aber heutzutage oder die von anderen Menschen vielleicht so ein bisschen belächelt werden. Ich kann direkt mal reinstarten, dass der Titel sehr viel Erklärung braucht. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das ausgesucht habe, was auch dazu geführt hat, dass es eine Pause gab von dieser Filmreihe. Aber Simply the Worst bedeutet eigentlich Simply the Best. wie Leute, die schon da waren, wissen, weil unser Trailer ja extra einen Simply the Worst Song hat, der auf der Musik von Simply the Best von Tina Turner gesungen wurde von mir.
Yeah. Ich habe auch in der ersten Staffel immer gesagt, das ist die Filmreihe, in der ihr ausschließlich gute Filme zu sehen bekommt.
Es stimmt ja auch. Es ist nur ein bisschen schlecht gewordet. Ich glaube, jemand anderes hatte damals den Titel Guilty Pleasures vorgeschlagen. Es war vielleicht sogar Marvin, wenn ich mich nicht täusche.
Der auch hier sitzt, inkognito.
Und natürlich nickt. Und ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte den genommen. Es tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Ich fand Simply the Worst. Wir haben ja einen Untertitel, So Good It Hurts.
Mhm. Aber Leute lesen nicht zu Ende. Nobody reads the fine print anymore.
Genau, und aber es war auch so ein bisschen, ich meine, letztendlich muss man ganz sagen, wenn wir direkt reinsteigen sollen, das war ja auch die Geschichte dieser Filmreihe. Es kam jemand anderes auf mich zu, Holger war da noch nicht involviert und meinte, er hat jemanden, der dort und dort so eine Filmreihe macht, wo sie schlechte Filme zeigen, zum Beispiel den Vorschlag, den ich am meisten bekomme für diese Reihe, The Room. Und dann halt, da fließt dann sehr viel Alkohol, bin ich kein großer Fan von, aber egal. Und dann ist halt eine sehr witzige Stimmung im Saal und Leute haben Spaß und so. Und ich fand die Idee eigentlich ganz gut, weil von den Twilight-Screenings, Leonie, habe ich halt so diese Stimmung erfahren, dass wenn man Filme anguckt, weil Twilight ist ja eigentlich ein perfekter Simply the Worst-Film, weil es ein Film ist, den du mochtest, als du jung warst, den du dir aber heutzutage anguckst und denkst, okay, der ist vielleicht nicht so fresh, wie ich ihn in Erinnerung habe.
Ja.
Aber, und ich meine, letztendlich alle, also fast alle Filme, die wir bei Fetch zeigen, habe ich jedes Mal genau dieses Gefühl, ja, dass viele Leute, weil ich kenne die Fetch-Filme meistens nicht, aber viele Leute lieben diese Filme, ja, aber ich sitze da drin und gucke sie mir an und denke mir so, ja, ich verstehe, woher die Attraktion kommt, aber ja, letztendlich ist es nicht wirklich ein guter Film. Oder halt kein, ne, kein perfekter Film. Und in der Hinsicht, das ist ja eigentlich so die Idee von Simply the Worst, was dann halt so ein bisschen auch so ein Lernfaktor war in der ersten Staffel, weil gerade bei dem ersten Film, den wir gezeigt haben, Showgirls, der wurde ja damals als der schlechteste Film der Zeit angesehen und der hat sich in den 20 Jahren seiner Geschichte sehr gut erholt. Und Leute sagen, es ist eigentlich ein sehr guter Film, er hat nur schlechtes Marketing, schlechte Presse damals bekommen.
Ja, erzählt doch nochmal genau, was ist denn euer Konzept bei euren Screenings? Also ihr habt jetzt schon ein bisschen erzählt, was so euer Gedanke hinter den Film ist, aber was macht ihr denn an dem Abend auch so oder was macht den Abend dann so besonders für diese Reihe?
Ich muss überlegen, wo ich da ansetze. Also vielleicht kann ich kurz erklären, was es für mich bedeutet oder wie ich da hingekommen bin. Du hattest ja schon gesagt, die Reihe hat angefangen, bevor ich involviert war. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir uns mal, ich glaube, das war bei einer Creepy Crypt oder so, kurz unterhalten haben. Und ich habe schon lange drauf gewartet, dass wir endlich so eine Filmreihe bekommen. Mhm. Und ich sagte zu dir, genau das, ich warte darauf, dass wir endlich eine Filmreihe bekommen, wo man einfach Filme zeigt, die Spaß machen, wo man so eine Art Partyfilmreihe, wo man schön, wo man die ganzen Trash-Filme, die ganzen B-Movies zeigen kann, all diese Filme, die sonst keine Beachtung oder weniger Beachtung vor allem in so diesem cinephilen Kontext und in diesem auch in diesem Arthouse-Kontext, in dem wir uns ja als York-Kinogruppe bewegen. Da gibt es so viele, meiner Meinung nach, Filmperlen. Ich hätte die Reihe damals auch Treasures genannt. quasi der Misch aus Trash und Schatz, weil das sind eigentlich Schätze, die wir da bergen, meiner Meinung nach. Wir bieten quasi einen Ort, wo man sich zusammenfinden kann und diese Leidenschaft teilen kann für eben diese Art von Film und eben dann auch sich darüber austauschen kann. Ich glaube, genau, das ist von Anfang an.
Genau, das war von Anfang an die Struktur des Abends. Also natürlich erstmal im besten Fall haben wir irgendwas Schönes vorbereitet, wie dass wir uns verkleidet haben, mal sehen, damit wir so ein bisschen die Leute begrüßen können. Dann kommt der Film halt, bei dem man währenddessen natürlich sehr viel Spaß haben kann. Man darf auch gerne was reinrufen, wenn man möchte. Falls es witzig ist, Vorsicht, wenn nicht. Nein. es war halt so, dass wir von Anfang an gesagt haben, das war uns halt wichtig, dass wir nach dem Film dann noch so eine, also nicht Q&A, aber halt nochmal so einen Austausch mit dem Publikum haben. Also es hat manchmal andere Züge. Also bei Showgirls war es so, dass wir darüber geredet haben, kann man diesen Film als schlecht bezeichnen, was ja gar nicht unsere Intention war. Und bei Teen Witch, das war der Film im Februar, das ist ja einer meiner, also wirklich, das ist ein ganz toller Film. Und da fand ich es eben auch ganz toll, dass wir danach noch mit dem Publikum reden konnten, weil die uns dann gesagt haben, ja, wir kannten den nicht, aber wir möchten den jetzt immer wieder gucken.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt tatsächlich. Ich war ja von Anfang an großer Fan, gerade davon, dass danach auch noch drüber geredet wird, über den, dass man die Filme nicht nur so für sich stehen lässt, sondern dass man den Leuten auch die Gelegenheit gibt, sich mitzuteilen, was macht der Film eigentlich, was hat er mit mir gemacht, weil die Filme, da passieren teilweise ja Dinge, wo man, ich sage ganz gerne immer, das ist so ein Ort für auch so Hardcore-Cineasten, wenn man jetzt mal das Bild von so einem Junkie nehmen will und man hat so viel gesehen, dass man, da braucht man ein bisschen härtere Dosis. Als Super-Cinephiler hat man genau in dieser Reihe noch diese Momente von diesem, wo man noch überrascht werden kann, wenn man so viel gesehen hat, wo auch viel generisches Zeug dabei ist und dann hat man aber diese B- und diese Trash-Movies, wo man plötzlich wieder im Kino sitzt und denkt, WTF passiert hier gerade? Was ist das? Und dass man dann auch die Chance dazu bekommt, sich darüber auszutauschen. Was hat es genau mit einem gemacht? Warum macht es das mit einem? Was ist da überhaupt passiert gerade? Genau. Also wir hatten als erstes bist du mit Showgirls gestartet, einem ja, etwas größeren Film von einem großen, namhaften Regisseur, von dem man schon mal was gehört haben könnte, Paul Verhoeven.
Genau. Und dann hatten wir eben Teen Witch, so eine eher so eine Teenie-Komödie, wo es halt, ne, um, also wie Sabrina the Teenage Witch sozusagen, nur als Film und auch davor, was halt natürlich auch so Fetch-Publikum ansprechen könnte.
Ja, dann sind wir mit was gekommen, was wirklich wahrscheinlich niemand mehr kennt. da bin ich so ein bisschen ins Spiel gekommen, denn ich habe gesagt, du musst unbedingt Mahakal zeigen, einer Bollywood-Version von Nightmare on Elm Street. Sehr, sehr nischig, aber super fun.
Genau, und dann hatten wir Break-In, einen Breakdance-Musikfilm, wo halt wirklich eigentlich durchgehend nur getanzt wird, den ich eigentlich auch nur reingenommen habe, sage ich schon mal, für die zweite Staffel, weil die Fortsetzung ist Break-In 2, Electric Boogaloo. Und das wird in RuPaul's Drag Race immer referenziert, gerade jetzt in der neuesten Staffel auch ist es wieder vorgekommen, dass sie das referenziert haben. Eigentlich nur wollte ich diesen Film zeigen und dachte, ich kann das nicht ohne den ersten, aber das war Break-In, genau. Dann hatten wir.
Der auch toll war, kann ich auch nicht vorher. Großer Spaß. Super Mario Brothers aus den 90ern, die Videospieladaption aus den 90ern, die damals auch total gefloppt ist, weil sie.
Mit echten Menschen, ja?
Stimmt. Guter Hinweis.
Weil die neuen Adaptionen sind ja.
Ja,
animiert.
Genau, Live-Action-Adaption eines Videospiels von Leuten, die damals, glaube ich, nicht verstanden haben, was das Videospiel ist und damit auch den Fans total vor den Kopf gestoßen haben, weil das mit Super Mario nur noch wenig zu tun hatte am Ende. Aber trotzdem Riesenfun, großes Trashfest.
Genau, da kamen wir übrigens zum allerersten Mal in Mario-Kostüm. Mhm. Und dann hatten wir eben Batman, also beziehungsweise in Deutschland heißt der Batman hält die Welt in Atem, von dem 1966er Adam West Batman. Fantastischer Film. Ich liebe diese Reihe von vorne bis hinten. Aber wie man merkt, diese sechs Filme haben so gut wie nichts gemeinsam.
Ja.
Und das war halt so das Problem, wo ich so dachte, ach, das funktioniert, weil es ist mittwochs im Odeon, das ist gesetzt und wir können da alle sechs Filme zeigen und die Leute kommen. Aber es ist halt das Problem, dass die nichts miteinander verknüpft. Alle haben eigentlich ein anderes Publikum. Also ich meine, come on, Teen Witch.
Außer der Vibe an sich.
Ja, so, ja genau, ne? Der Vibe an sich, aber trotzdem war das so ein bisschen.
Also für mich hat das total Sinn gemacht, eben in einer Reihe
also,
zu packen.
Ein bisschen habe ich jetzt rausgehört, dass die Filme alle ja damals, als sie rauskamen, eigentlich große Flops waren, oder?
Ja, also über Mahakal kann ich jetzt nicht sagen. Der kann schon in Indien ein Erfolg gewesen sein.
Ja, und Batman war ein absoluter Hit tatsächlich damals.
Also was ich eher so fragen wollte, ist, dass ich so das Gefühl habe, das sind alles ja ältere Filme, dass die halt manchmal so ein bisschen brauchen, bis sie halt irgendwie dann ihre Fanbase bekommen. Also das ist ja bei vielen Filmen so, die irgendwie, als sie gestartet sind, irgendwie wo Leute drüber gelacht haben oder die halt keine kommerziellen Erfolge waren und dann 20 Jahre später merkt man, Moment, eigentlich war das richtig cool und irgendwie seiner Zeit voraus. Würdet ihr das bei dem Film auch sagen?
Ja, also ist oft der Fall, ist aber auch, das hat man ja öfter auch selbst bei, jetzt kommen wieder die Anführungszeichen, anerkannten Filmen. Also das Gleiche kann man ja auch über 2001 Space Odyssey sagen. Der ist auch damals hart gefloppt im Kino und gilt heute als Meilenstein und Meisterwerk. Aber ja, das geht Filmen ganz oft so, dass sie zu Release, ich sage mal, missverstanden werden vielleicht. Aber teilweise auch von den ProduzentInnen.
Man kann aber jetzt nicht sagen, dass diese sechs Filme die gleiche Fangemeinde haben wie 2001 Odyssee im Weltraum. Aber
du hast ja einen Unterschied zwischen wird zu einem anerkannten Meisterwerk und wird zu einem Kultklassiker.
Ja. Aber deswegen, also ich meine, bei Showgirls haben wir absichtlich ausgewählt als ersten Film, weil der natürlich klar war, der wird eine Masse anziehen. Ne? Mhm. Und dadurch hatte ich gehofft, okay, wir zeigen euch, was noch läuft, ihr kommt hoffentlich wieder. Wiederum mein Fehler. Und klar.
Du musst dich jetzt mal gar nicht die ganze Zeit so entschuldigen.
Die Reihe war auch nicht unerfolgreich. Nee. Aber gerade zum Beispiel bei Teen Witch, das habe ich halt wirklich gefühlt, weil es der zweite Termin war. Das ist so ein wholesome, cuter Film. Und ich habe halt danach gemerkt, weil wir mit dem Publikum gesprochen haben, die waren halt alle hin und weg von diesem Film, haben gesagt, wow, toll. Ich kannte nicht annähernd gehört, dass es den jemals gibt. Da spielt die Schwester von, wie heißt sie?
Wir haben damals drüber gesprochen.
Ja, aus Gossip Girl. Blake Lively, die Schwester von Blake Lively. Ja. Er spielt dann nämlich die Hauptrolle. Deswegen, das war halt so schön, weil so diese, das zurückgespiegelt zu bekommen, auch bei Breakin vor allen Dingen, weil das sind halt diese Filme, bei Teen Witch, du musst den mal suchen, du findest den so gut wie nicht. Danach kam der, glaube ich, auf Amazon raus. Das Videodrom, die Videothek hier in Berlin, die hat sich extra dann die DVD bestellt, damit man den Film da jetzt ausleihen kann. Also das war halt, das sind halt manchmal so kleine Filme, die niemand kennt. Aber klar, Super Mario Bros. Oder Batman, da ist man schon mal drüber gestolpert. Aber klar, es ist auch nochmal ein anderes Following. Und das war uns wichtig. Oder ist uns auch wichtig für die Zukunft. Ja.
Aber so jetzt diese ganzen Entschuldigungen mal zur Seite. Ihr macht ja jetzt weiter. Und ihr kommt zurück. Und alle lieben ein Comeback. Aber jetzt kommt es mit einem Fragezeichen und mit einer anders strukturierten Filmauswahl vielleicht. Oder... Also ich habe mir die Liste angeschaut und gedacht, okay, ich sehe einen, zumindest für die ersten paar Filme, einen roten Faden.
Ja, also ich meine, wir haben, Holger und ich haben uns zusammengesetzt und haben sehr lange drüber geredet, auch drüber geredet, ob wir die Reihe nochmal umbenennen sollen, wenn wir jetzt wieder zurückkommen. Haben uns aber erstmal dagegen entschieden, weil wir dachten, ich glaube, es ist schon besser, wenn wir den Namen beibehalten, weil irgendwo kennen die Leute den.
Und du hast deinen ganzen Merch.
Ich habe ein T-Shirt, ja. und irgendwo kennen die Leute den. Aber wir haben halt gedacht, okay, weißt du was, wir hängen einfach ein Fragezeichen dran, weil das ist die Frage, die wir den Menschen stellen wollen, was auch so ein bisschen nochmal eine kleine Veränderung im Konzept ist, dass wir fragen wollen, hey, guckt euch mit uns den Film an und sagt uns danach, ist der Film schlecht oder halt nicht so gut.
Wir geben quasi einfach nur die Verantwortung ab. Vorher haben wir gesagt, simply the worst, und jetzt schieben wir das ans Publikum weiter und sagen, entscheidet ihr, ob das gut oder schlecht ist. Genau.
Genau, also wir wollen dann theoretisch, je nachdem, wie sich das umsetzen lässt, auch nochmal vielleicht so eine kleine Abstimmung machen. Mhm. Wie ist der Film gut, ist der Film schlecht? Und was für die Zukunft vielleicht auch ganz cute wäre, wenn wir halt tatsächlich Menschenfilme finden, die zu uns kommen und sagen, das ist mein Film. Können wir den zusammen angucken und dann rausfinden, ist der simply the worst? Weißt du?
Ja. Also an alle HörerInnen draußen.
Genau.
Ihr wisst Bescheid.
Ihr könnt. Also die Idee ist quasi jetzt, die Filme einfach auf den Prüfstand zu setzen.
Mhm.
Wir geben jetzt nicht mehr die Meinung vor. Wir geben unsere Meinung natürlich trotzdem kund. Wir sagen trotzdem, dass wir die total toll finden. Aber wir geben das nicht mehr als Gesetz vor und sagen, wir legen die mal unter die Lupe und dann schauen wir zusammen, kann man die wirklich als schlecht bezeichnen? Die
und ich finde es auch sehr interessant, weil die ersten beiden Filme sind ja Supergirl und Masters of the Universe, die jetzt gerade wieder eine Neuauflage bekommen. Und gerade bei den beiden Filmen ist es bei mir so, Supergirl und Masters of the Universe, die habe ich damals geliebt, als ich jung war, weil ich die halt so mit Scheuklappen gesehen habe. Natürlich gab es auch noch kein Internet. Ja, ich bin alt. wo man halt nicht sofort zurückgemeldet hat, das ist voll der schrottige Film oder was soll das denn? Weil ich weiß jetzt im Nachhinein, bei Masters of the Universe haben sich damals viele aufgeregt, warum reisen die auf die Erde? Das ist eine Serie, die spielt in Eternia. Warum reisen die jetzt auf die Erde?
Als günstiger. Ne?
Genau. Und bei Supergirl ist es ja auch so. Also der Film ist ein bisschen weird. Wir haben Faye Dunaway, einen Riesenstar, die da halt den Bösewicht spielt. Aber der ist natürlich nicht so das Ding. Aber ich habe die gesehen, als ich jung war. Und lustigerweise habe ich jetzt schon den neuen Masters of the Universe gesehen. Und da bin ich auch rausgegangen und dachte, oh je, was für ein Schrott. Aber vielleicht
in 20 Jahren.
Ja, nein, aber vielleicht gibt es die Person wie ich, die da reingegangen ist und dachte, oh wow, was für ein toller Film, weil sie halt sich das für sich gesehen hat.
Ja.
Und deswegen fand ich es auch ganz gut, diese beiden Filme auszusuchen, weil sie jetzt gerade dieses aktuelle Pendant haben.
Aber ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, dass du den geguckt hast und nur deine eigene Meinung hattest zu diesen Filmen früher und niemand sonst dir irgendwie seine Meinung gesagt hat. Weil jetzt kann man das ja gar nicht mehr machen. Man kann ja gar keine Filme sehen, ohne gleichzeitig alles drumherum mitzusehen und halt zu hören, oh, Leute finden den problematisch, oh, Leute finden den richtig toll, aber ich finde den nicht toll. Aber es ist so, man kann ja gar keinen neuen Film mehr sehen, ohne direkt die Meinung der ganzen Welt irgendwie mit dazu zu bekommen.
Ja.
Also, ja, finde ich irgendwie auch einen interessanten Punkt auf jeden Fall, dass man mal sich hingeht und guckt und sagt, wenn ich jetzt nur ich bin mit meinem eigenen Wissensstand und meinem Gefühl zu dem Film, gucke ich mir den an und finde den, wie finde ich den Film dann? Aber dann finde ich super, danach nochmal darüber zu reden.
Ja.
Eben auch, weil ihr ja viele ältere Filme zeigt, ja, da ist bestimmt auch oft ein bisschen Sachen drin sind, die nicht so, wie ich sage immer, nicht so gut gealtert sind, wo man dann vielleicht nochmal ganz kurz kontextualisieren möchte.
Ja.
Ah,
ja, absolut.
Das würde man jetzt heute nicht mehr so machen. Ja, ja. In der Zeit und so weiter und so fort. Ja,
und natürlich
all das.
Auch, weil die logischerweise nicht gut gealtert sind vom Look her. Also ich meine,
ja,
der dritte Film, Hackers, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film damals gesehen habe, weil ich hatte ihn auf Videokassette aufgenommen oder sowas. Und es war halt so die Möglichkeit, dass ich hatte keinen Streamer, ich musste nicht 1000 Versionen, sondern an dem Abend habe ich nochmal Hackers geguckt. Und ich liebe dieser Film. Das ist der erste Film mit Angelina Jolie. Mhm. Das war ihr erster Spielfilm, den sie gemacht hat. Und der ist so, der sieht so weird aus, wie die sich Internet vorstellen. Und Hacking ist crazy.
Ja, wobei, da muss ich mal kurz reingrätschen. Weil ich finde immer, das ist schlecht gealtert und es sieht heute nicht mehr gut aus. Also erstens ist das immer Geschmackssache. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von diesem mittlerweile Retro-Look. Ich liebe das. Also ich finde, ein Film sieht so viel schöner aus, wenn er auf 35 mm gedreht ist, auf diesem tollen, es gibt so einen ganz bestimmten Kodak-Stock aus der Zeit, der die Rottöne so hervorhebt. Und diesen Look kreiert, wenn ich mir zum Beispiel gerade Masters of the Universe, wenn man die beiden Filme vergleicht, wie der früher aussieht und wie der neue heute dieses billige, generische CGI, egal, will jetzt nicht hier losranten, aber die Filme sehen teilweise total toll aus, bin ich der Meinung. Und auch Hackers, wenn du Hackers, wie man sich Hacken vorstellt und das Internet, das findet heute immer noch statt. Das ist ein eigenes Problem, wie man das schafft, virtuelle Welten zu visualisieren. Mhm. Also da werfe ich mal Good Luck, Have Fun, Don't Die ins Spiel, wo das heute immer noch genauso stattfindet, wo plötzlich irgendwie ein komisches Kind auf einem Haufen Kabel sitzt und das soll dann irgendwie der Supercomputer sein. Das ist heute nicht anders. Wenn du dahingegen aber dir anschaust, wie Hackers, das Kostüm von Hackers, wie die angezogen sind, die Mode in dem Film, die ist sowas von up-to-date und toll und großartig. Das könnten alles Berliner Hipster sein in diesem Film. Die sind alle fantastisch angezogen. Der Film hat einen großartigen Soundtrack, der auch heute noch funktioniert. Diese ganzen Trip-Hop, Breakbeat-Nummern von früher. Das ist alles auf einem hohen Niveau. Also das ist gar nicht so trashig, wie man meint. Das ist das Trashige. Da sind, wie du schon hervorgehoben hast, diese, ach, so funktioniert Internet und so funktioniert Hacken.
Und sie rollerbladen alle.
Oh. Und, ja, aber auch das, du bist ja der Meinung, das wäre irgendwie uncool oder damals.
Nein, das war
gewesen.
Nee, das war damals super trendy.
Ja, und ich habe neulich, ich glaube auf dem Tempelhofer Feld war es, da waren eine ganze Gruppe von Skate auf diesem, auf dem Skateplatz, wo sonst die Skateboarder rumhängen, auf diesen, mit diesen Mini-Ramps und Halfpipes. Da waren wieder Inline-Skates, waren richtig am Start dort.
Versteh mich nicht falsch, ich hatte nie die Skills zu skateboarden, ich hatte Inline-Skates.
Ja.
So, das ist aber, ja, du hast ja auch recht, ich möchte die Filme auch nicht runtermachen. Ich wollte nur sagen, ne, das sind halt Filme, die haben einen speziellen Charme. Und,
genau.
Und deswegen, ich freue mich halt auch auf Breaking 2 endlich und Fortsetzung zu sehen. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich meine, die Filme, die wir dann danach noch zeigen, Mac and Me und Batman und Robin, das sind jetzt keine Diamanten, wo wir denken, oh, das ist was aus meiner Kindheit sind die jetzt nicht. Also Batman und
das
Robin
stimmt.
Schon
das
vielleicht,
stimmt, ja.
Weil ich großer Batman-Fan war schon immer. Aber Mac and Me, der ist ja auch einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Mhm. Wir wollen uns davon überzeugen, ist das wirklich so? Oder können wir was finden, was diesen Film auch? Oder ist es einfach nur eine lange Werbe-Slogan?
Batman und Robin, muss ich sagen, den habe ich mir jetzt für die Reihe nochmal angeschaut und tatsächlich auch mehrfach. Das fand ich ganz interessant, weil den habe ich damals immer oder lange Zeit bis zu diesem Punkt eigentlich eher so missachtet, dem habe ich genau dieses Treatment gegeben, was ich so anprangere bei diesem Film. Als ich mir den jetzt nochmal angeguckt habe, hat er sich tatsächlich in meinem persönlichen Ansehen sehr weit nach oben wieder gearbeitet. Nach all diesen Jahren habe ich gemerkt, der ist doch viel, viel lustiger und spaßiger, als ich das in Erinnerung hatte. Wir hatten schon kurz darüber gesprochen, aber das sind für mich so diese Outcasts der Filmgeschichte. Ne? Das sind so diese Außenseiter-Filme, die aus dem einen oder anderen Grund eben dieses Image haben, dass sie schlecht sind, weil sie irgendwie damals gefloppt sind. Oder manchmal sind sie einfach nur zu einer ungünstigen Zeit gestartet, weil ein anderer Film dann alles überschattet hat und sind dadurch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber aus welchem Grund auch immer die diesen Ruf haben, gemeinsam macht es, dass die zusammen so eine Art Outcasts der Filmgeschichte sind. Mhm. Es sind so die, wenn man sagt, wenn man jetzt mal so ein Bildnis nimmt, Filme, wenn Filme wie Menschen wären und die Filmgeschichte so eine Gesellschaft, dann stehen diese Filme einfach am Rande der Gesellschaft. Mhm. Das merkt man auch in diesen Filmen und das wird auch, da gibt es immer wieder Momente, wo das auftaucht, warum die dann auch, warum ich glaube, dass man sich da so wiederfinden kann, dass du, was dir damals so gefallen hat, das taucht da in diesen Filmen wieder auf, dass die anders sind, auch wenn man wieder zu den Menschen zurückkommt. Also ganz oft, oder was heißt ganz oft, aber zumindest in den Filmen, die wir auch aussuchen, tauchen auch immer wieder Gruppen von Menschen auf, die sonst eher unterrepräsentiert sind in solchen Filmen. Also allein bei Mac and Me zum Beispiel. Wenn man sich diesen Film anguckt, kann man sagen, unterm Strich ist es ein hartes E.T.-Rip-Off, das als Vehikel dient für einen riesigen Coca-Cola- und McDonalds-Werbespot. Ne, der Film hat ein hohes Production-Value, da ist richtig Kohle reingeflossen und der Film macht keinen Hehl daraus, wo die Kohle herkommt, weil in jedem Shot jemand eine Cola-Dose hinhält. Aber was der Film anders macht, im Gegensatz zum Beispiel zu E.T., die Hauptfigur ist ein kleiner Junge im Rollstuhl und er wird nicht von irgendeinem Schauspieler gespielt, der so tut, als würde er im Rollstuhl sitzen, sondern das war ein Junge im Rollstuhl. Im Film geht es darum, dass er mit seinem Bruder und seiner Mutter, die alleinerziehend ist, umzieht. Also es ist nicht diese klassische Familie, die sonst gerne gerade in so Spielberg-Geschichten erzählt wird, Mutter, Vater, zwei Kinder, sondern da ist eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind im Rollstuhl, die umzieht, ohne dass dabei so ein Ding draus gemacht wird. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Das ist einfach so, also quasi normal. So, ne? Das wird nicht, da wird jetzt nicht ein Drama draus gemacht, oh, guck mal, der arme Junge sitzt im Rollstuhl oder so, sondern das wird erzählt wie jede andere Figur aus, auch. Und daraus entsteht so ein, finde ich, für, wenn man jetzt auf welche Art auch immer man sich irgendwie anders fühlt, man merkt, da ist so ein, man kann sich da wiederfinden. Macht das Sinn, was ich erzähle? Ja.
Ja.
Ja. Und das zieht sich, finde ich, auch gerade jetzt in der zweiten Staffel durch die Filme. Ne? Wir haben mit Breaking Two Electric Boogaloo, da ist eine schwarze tanzende Community, die für den Erhalt eines Jugendzentrums gegen einen Großinvestor kämpft. Und ich will jetzt nicht, dass man mich falsch versteht, ich will das nicht als große, genau darum geht es mir. Das ist eben nicht die Hauptmessage der Filme. Unterm Strich geht es immer darum, dass man dabei Spaß hat und dass die unterhaltsam sind. Aber das findet alles in diesem Film so normal eben statt, ohne dass darauf hingewiesen werden muss. Wir haben auch selbst in He-Man, ne, dem man vielleicht die Männlichkeit, die toxische schlechthin ankreiden könnte, weil es ist fucking He-Man. Aber selbst da taucht eine Figur auf, die einfach in einer Szene so beiläufig einen kritischen Kommentar zu Fleischkonsum bringt. Da gibt es diese Szene, wo die auf der Erde ankommen und bei irgendeinem Fastfood-Restaurant irgendwie, sie sind total ausgehungert, essen. Und dann stellt diese Kriegerin Tila die Frage, ach, das schmeckt ja ganz geil, aber was ist das eigentlich? Und da sagt irgendjemand, ja, das war mal ein Tier. Und sie sagt so, what? Eating animals, how barbaric.
Also ihr habt jetzt schon so leidenschaftlich über die Filme geredet, die ihr gezeigt habt oder die ihr zeigen werdet. Was würdet ihr denn sagen, macht einen guten, schlechten, mit Gänsefüßchen, Film aus? Oder gibt es auch einfach nur schlechte Filme für euch? Also ihr habt ja irgendwie kuratiert und müsst ja auch wahrscheinlich über viel nachgedacht haben, was ihr dann nicht nehmt.
Ja, es gibt definitiv schlechte Filme, die man oder die ich als absolut schlecht bezeichnen würde und die nicht mal Spaß machen zu gucken. Gerade auch in diesem Genre der Trash und der B-Movies. Also da müssen wir auch uns nichts vormachen. Ich habe ja vorher schon gesagt, so, was so politische Einstellungen angeht, haben wir zwar immer diese Momente drin in den Filmen, die wir jetzt ausgesucht haben, wo man sagt, oh, das ist aber interessant, dass gerade in so einem Film so ein Kommentar kommt oder so eine Figur auftritt. Gerade was so B-Movies angeht, so Exploitation-Cinema und so, also da ist so viel, wenn es um toxische Männlichkeit und Misogynie geht, da ist so viel Shit dabei auf jeden Fall, der wirklich keinen Spaß mehr macht. Deswegen würde ich sagen, was macht einen guten, schlechten Film aus? Eigentlich, wenn man merkt, dass er davon eben nicht so viel hat. Also für mich ist das immer so ein Überraschungsmoment, wenn man genau in diesen Filmen diese Elemente findet, wo man sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Plus, was es oft für mich ausmacht, ist so ein hohes Maß an Kreativität, weil oft durch ein niedrigeres Budget und dadurch weniger Leute, die reinreden, haben die Leute eher Freiheiten, auch das zu machen in diesen Filmen, was sie sich vorstellen, zu einem gewissen Grad, weil halt keine große Corporation irgendwie dahinter sitzt, wie zum Beispiel jetzt Mattel oder was, die sagt, da muss aber das und das rein. Wobei man auch sagen muss, bei Batman und Robin zum Beispiel, der macht ja trotzdem Spaß, obwohl da viel reingeredet wurde, weil damals, die haben zum Beispiel Vorgaben bekommen, die haben alles, was in dem Film an Gadgets vorkommt oder an Fahrzeugen, war abgesprochen mit den Spielzeugherstellern, damit man hinterher möglichst viel Merch verkaufen kann, viel Spielzeug verkaufen kann. Dann haben die gesagt, okay, da muss irgendwie so ein Fahrzeug drin sein, da muss irgendwie der Enterhaken drin sein. Aber trotzdem ist da genug Freiraum, wenn man sich die Kosten, also für mich ist immer ganz wichtig, wenn es um Kostüm und Setdesign geht, was da los ist, teilweise in diesen Filmen, auch bei Supergirl zum Beispiel wieder. Allein diese Sequenz, wie die auf die Erde reist, das ist ein psychedelisches Fest der Gefühle. Man denkt so, wow, das ist, wenn du es aus dem Kontext gerissen anguckst, das könnte Barbarella sein oder das könnte 2001 Space Odyssey sein, was ich da gerade sehe an Visuals. So, da werden Bilder generiert, die einfach, was das Maß an Kreativität angeht, so, wie ich vorhin auch schon mal sagte, ne, man selbst als großer Cineast, der schon so viel gesehen hat oder die schon so viel gesehen hat, hat man diese Momente so, wow, man wird überrascht, das habe ich noch nie gesehen in diesem Film. So, das macht es für mich aus, plus so ein Fun-Faktor, dass man gut unterhalten wird. Also für mich, der perfekte Film für mich ist ein Film, der unterhält, super viel Spaß macht und im besten Film darunter eben noch diese ein, zwei extra Ebenen hat, in denen man so politisches, nicht politisches, whatever finden kann. Oder wo man merkt, da steckt sogar ein bisschen mehr drunter als nur stumpfer Fun und Popcorn-Kino.
Substanz.
Und Substanz, ja. Auch nicht so ganz zu erwarten. Also ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit auf den neuen Masters of the Universe-Film rumhacken. Aber der hatte natürlich ein großes Budget und da war auch viel Marketing dahinter. Aber letztendlich hat das halt nicht funktioniert.
Marketing war auch tatsächlich super. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich liebe die Press-Tour.
Ja, genau. Aber trotzdem, ne, oft werden in solche Filme dann halt diese Themen extra reingeschrieben, weil das heutzutage halt auch Trend ist. Ne?
Genau.
Und das ist dann halt einfach was anderes. Und da merkt man halt, viel Budget ist halt nicht das Ding. Also ich meine, ich rede gerne in jedem Podcast über meinen Lieblingsfilm Obsession. Der hat keine $1 Million gekostet. Das ist einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und die müssen die Kreativität benutzen. Und so ist es halt oft bei diesen Filmen. Ne? Vielleicht passt nicht alles super gut zusammen. Vielleicht sind es nicht die besten Kostüme. Aber irgendwie haben sich die Leute noch Mühe gemacht und was selbst gebastelt oder was selbst hergestellt. Und nicht einfach nur gesagt, ja, hier ist der Greenscreen, hier drehen wir 4 Wochen lang und dann könnt ihr am Ende sehen, wie es aussieht.
Und man merkt, finde ich, auch immer deutlich, wenn die Leute, die an der Produktion beteiligt waren, selber Spaß mit dem Material hatten. Also gerade sowas wie Batman und Robin, wenn du dir anguckst, wie die Kostüme gestaltet sind und so, du merkst, die Leute, die Sets gebaut haben, designt haben, die Kostüme entworfen haben, da ist Gedankengut reingeflossen. Das ist nicht generisch, das ist halt bunt und wir müssen jetzt alle Farben da reinpacken, sondern da findet ein Farbkonzept statt. Du merkst, da haben sich Leute Gedanken gemacht, obwohl das jetzt nicht die große Filmkunst ist, aber irgendwo im Kern, für mich ist es.
Ist, glaube ich, auch der Film, wo das Batman-Kostüm zum allerersten Mal einen Nippel hat.
Ja, und das war damals, haben sich die Leute darüber aufgeregt. Aber auch da merkt man wieder so, wo jemand sich überhaupt für Schuhmacher war das, der hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Für den war das normal. Natürlich hat das Nippel. Der hat sich an den Statuen und Bildnissen von Michelangelo und Co. Orientiert damals. Der klassische Adonis quasi.
Außerdem der frühere Batman, das war ja einfach nur ein Stretch-Anzug. Yeah. Da haben ja auch Nippel durchgeschaut, wenn es kalt
und
war.
Der war total überrascht, dass das dann plötzlich so ein Ding ist, dass sich Leute darüber aufregen, dass er Nippel hat.
Geht natürlich nicht.
Ja. Aber es ist nicht nur Batman, ne? Das ist ja auch bei Supergirl, selbst bei He-Man, der ein total trashiger Film ist, wenn du dir die Kostüme anschaust, die sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten, du siehst, dass das Budget nicht riesig war, aber du siehst, dass die Leute sich Mühe gegeben haben und sich Gedanken gemacht haben darüber, wie können wir so einen Skeletor rüberbringen, dass er irgendwie ein Skeletor mit Wirkung ist und nicht einfach so ein Abziehbild von
Daniel, wir haben doch neulich erst zusammen The Princess Bride gesehen, das ist, glaube ich, auch kein teurer Film gewesen, aber
wäre übrigens auch auf meiner Liste gewesen für Simply the Worst.
Tatsächlich ich glaube, da hätten Leute aber geweint, wenn du das sagst. Ich verstehe jetzt, warum, genau, aber ich glaube, es wäre schwierig gewesen, das dann vorher zu sagen, aber das ist halt ein tatsächlicher Mensch in einem Rattenkostüm. Und so, das ist ja viel besser als so eine scheiß CGI-Ratte, wo man sieht, oh, du kämpfst gar nicht mit irgendwas Richtigem, sondern das ist halt einfach, man sieht, dass das ein Mensch ist, der da drin steckt. Und das sieht ein bisschen komisch aus, aber es sieht nach was aus.
Ich hoffe, er ist dadurch übrigens befreundeter, weil wir das in der Episode erklären und die Leute es dann vielleicht verstehen. Aber es gibt ja einen Streitfilm zwischen Holger und mir, den ich unbedingt zeigen möchte, den er aber nicht in dieser Reihe haben möchte, weil er nicht findet, es passt da rein. Aber jetzt finde ich, wenn wir das Konzept genug erklärt haben, hoffentlich stimmst du mir zu, weil den Film, den ich unbedingt zeigen möchte, ist Dick Tracy. Genau. Wow. Okay. Die Reaktion zeigt alles. Es war eine riesige Produktion. Der Look ist fantastisch. Madonna spielt mit. Ja, danke. Und der hat damals auch sein Budget eingespielt. Er war nur kein riesiger Erfolg.
Ich möchte mal sagen, also Madonna ist ein Teil dieses großen Star-Casts.
Ja, das stimmt. Ne?
Also das ist, wenn du den Cast anguckst, das ist eine Riege an Superstars schon zur damaligen Zeit. Dustin Hoffman, Al Pacino, Warren Beatty alleine, dann noch Madonna da drin. Das ist einfach eine Überproduktion und meiner Meinung nach, die Leute, angeblich soll der Film campy sein. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Und deswegen, der Film wird wahrscheinlich noch auftauchen. Ich wollte nur sagen, das ist ein Film, wo wir uns sehr drüber gestritten haben, weswegen wir ihn nicht in dieser Staffel zeigen konnten.
Staffel 3.
Genau, weil Holger eben dachte, nein, der passt hier nicht rein.
Meinetwegen. Und
weil er diesen Film so liebt.
Mit der Prämisse, dass wir die Filme ja auf den Prüfstand stellen, kann ich dann mein flammendes Plädoyer für den Film halten.
Ja, es wird
aber es ist wirklich
fantastisch.
wirklich, weil bei dem Film, wenn man jetzt den Trash-Faktor anguckt, finde ich, passt der halt. Also ist der, der hat einfach an jeder Ecke einen Sitz der Production Value, meiner Meinung nach. Der ist halt auf Comic-Optik getrimmt. Deswegen sieht der vielleicht campy aus, aber meiner Meinung nach ist das alles super stylisch on point und auch die Gags sitzen meiner Meinung nach. Das sind eben, der Film ist nicht unfreiwillig komisch, sondern die Komik, die da stattfindet, ist total durchgeplant und funktioniert dazu noch. Und das ist eine Kunst, finde ich. Das macht für mich so ein, das ist für mich große Filmkunst, wenn diese Sachen ineinander greifen und eben nicht zufällig passieren. Aber das ist anderes
sieht,
Thema.
Das ist schwierig.
Das wäre dann
schmaler
wieder,
Grad.
Das wäre dann wieder Masters of the Universe, um ganz ehrlich zu sein, wo sie auch versucht haben,
Comedy
reinzupacken.
Genau, und wo krampfhaft versucht wird, das irgendwie Comedy und Kommentare zu bestimmten Dingen reinzupacken und die dann eben genau deswegen nicht mehr funktionieren, weil sie halt,
Wann beginnt denn jetzt die neue Staffel und was erhofft ihr euch von Supergirl?
Also der erste Termin ist am 1. Juli, den mal wieder nur Holger bestreiten wird, weil ich da in München bin auf dem Filmfest. Wusstest du schon. deswegen bin ich da nicht da, aber was ich auch sehr schrecklich finde, weil ich liebe Supergirl. Und ich finde es schade, dass ich es mit diesem Publikum nicht sehen werde. Und ich hoffe einfach, dass die Leute in dieser Staffel eben auch zu Filmen kommen, die sie eigentlich nicht interessieren würden. Mhm. Wo man halt denkt, oh, so ein Supergirl-Film, der ist eigentlich nichts für mich. Oder Masters of the Universe, der ist nichts für mich. Ein Breakdance-Film, das würde ich mir niemals ansehen. Darum geht's ja. Kommt, schaut sie euch an. Wenn ihr sie nicht gut findet, ist es auch vollkommen okay. Weil das wollen wir ja auch hören. Ich fand es deswegen schlecht. Es gibt ja nicht jeder Film in dieser Reihe ist ein Film, wo wir sagen, der liegt uns total am Herzen. Und deswegen fänden wir es schrecklich, wenn ihr den schlecht findet. Sondern es geht einfach nur darum, hey, guckt ihn euch doch mal an. Schaut doch mal, ob ihr Spaß mit dem Film haben könnt. Und kommt vielleicht auch zu Filmen, die euch nicht sofort ansprechen würden. Weil es halt das Problem dieser Reihe ist, dass es wirklich von Sci-Fi über Action, über Comedy halt alles gibt, was dabei ist. Deswegen, ja, das wünsche ich mir. Und ich hoffe, dass Holger beim ersten Termin im Supergirl-Kostüm kommt.
Ich hatte eigentlich doch noch eine Frage, ist mir wieder eingefallen. Die Filme sind jetzt alle eher älter, also so mindestens 20, 30 Jahre alt, würde ich sagen, oder noch älter. Habt ihr irgendwie Filme, die neuer sind, wo ihr denkt, das würde sich anbieten? Oder denkt ihr, das passt überhaupt nicht, weil die halt so diesen Kultstatus dann noch nicht bekommen haben in der Zwischenzeit. Aber guckt ihr jetzt Filme an und denkt euch so, das könnte was sein. Oder aus den letzten 10 Jahren oder sowas.
Also ich glaube, du wolltest gerade fragen, ab wann für dich neu beginnt.
Ich glaube, 2010.
Ja.
Ich glaube, das Problem hier ist, dass Holger und ich relativ gleich alt sind. Okay. Also nicht wirklich, aber wir sind relativ gleich alt. Und deswegen ist unser Augenmerk natürlich mehr auf diesen Zeitalter, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, wir fänden es ganz gut, wenn Leute eben kommen würden und sagen würden, hey, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil die Filmrechte sind schwierig, aber High School Musical fand ich toll oder Perfect Snogging fand ich toll oder ne, also halt jetzt einfach nur die Fettfilme, weil da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, dass ich sie angesehen habe und gemerkt habe, oh, der ist eigentlich lustig, der ist unterhaltsam, nicht jeder davon, aber ne, und deswegen, wenn da halt Menschen auf uns zukommen und sagen, das ist unser Film, dann glaube ich, kommt da vielleicht auch ein bisschen Verjüngung rein.
Absolut.
Weil das Publikum was mitbringt.
Klar, es ist gefärbt von unseren eigenen Vorlieben auch einfach das Programm. Ich habe ja schon betont, dass ich einfach auch den Charme so mag von den älteren Filmen, was den Look angeht und so. Deswegen, ich liebe einfach diese Filme aus den 70ern und 80ern. Auch wenn ich die damals, also die sind auch Teil, da bin ich noch zu jung teilweise für die Filme, aber mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber es gibt mit Sicherheit auch jüngere Filme, die da genauso reinpassen.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich weiß nicht, ob der jetzt gerade 20 geworden ist oder so, aber was, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel wäre Speed Racer. Ich glaube, es ist ein Film, wo auch viele Leute, ich glaube, es ist halt gerade auch, wenn du so eine IP hast, Da gibt es halt manchmal Leute, die das dann immer wieder.
Der hat ja auch sein Following gefunden.
Ja, genau, richtig. Deswegen, ich glaube, der ist jetzt, ne, sind auch 20 Jahre oder so, aber letztendlich wenigstens keine 40. Ja. Das wäre, glaube ich, so ein.
Nicht schlecht, das ist ja nur aus Interesse einfach.
Ich wollte nur sagen, ne, bei uns ist es halt, also ich habe, wir haben ja auch, also.
Da sind wir auch offen.
Wir haben halt, unsere Liste ist sehr alt. Ja. Ich freue mich aber trotzdem auch, da einige noch verwirklichen zu können. Es gibt auch einen Popeye-Film mit Robin Williams und Shelley Duvall in den Hauptrollen. Kennt wahrscheinlich niemand, aber es ist ein Live-Action-Popeye-Film.
Es gibt noch sehr viele Kuriositäten, die man einfach hervorkramen kann aus den Untiefen.
Genau. Ich meine, wir würden halt auch gerne noch so Filme wie im Mahakal-Style zeigen. Du hast ja diese ganzen mexikanischen Wrestler.
Also wenn es nach mir ginge, da würden noch ein paar Filme laufen, die
etwas obskurer sind, aber
die
ist halt
sehr, sehr nischig sind.
Da ist halt wirklich immer die Frage mit den Rechten, die sind viel, viel schwerer zu kriegen.
Man kann da sehr, sehr tief einsteigen. Ja. Was Daniel gerade meinte, es gibt da so, wenn man nach Mexiko schaut, zum Beispiel in eine bestimmte Zeit, da gibt es Filme, irgendwann, das existiert, das ist ja wow. Mexikanische Luchadore kämpfen gegen Frankenstein und Dracula. Also klingt das nicht unglaublich fantastisch.
Ja, aber genau, wenn Menschen die Idee haben, hey, das ist ein Film, den würde ich gerne mal vorschlagen oder so, dann können sie uns natürlich gerne kontaktieren. Es gibt ja auch also ist natürlich leichter über die normalen Kanäle. Es gibt einen Instagram-Account von Simply the Worst, einfach nur mit so ein bisschen, ist keiner da, der ist simply.the.worst. Fragezeichen ist nicht dabei, weil ich es damals nicht angelegt habe. Aber genau. Aber ich glaube, dadurch kommt die Verlierung.
Ich glaube, das kann man auch einfach mit einbinden in die Antwort zu deiner Frage davor, was wir uns so wünschen von der Reihe und dem Publikum. Das ist einfach, dass es so ein bisschen verschmilzt quasi, ne? Ja. Dass einerseits die Leute kommen, sich Sachen angucken, die sie nicht kennen, aber dass die auch Teil des Ganzen wären. Dass das quasi so ein Community-Ding wird, wenn man so
will. Weil ganz ehrlich, das war auch immer das Schönste, nach dem Film nochmal rumzugehen. Ich habe die Leute, das Mikrofon ins Gesicht gehalten und gesagt, was fandest du gut darin? Die haben sich nicht gemeldet oder so, weil oft sich die Leute einfach nicht melden. Aber dann kam was raus, die haben was gesagt, es gab viel Zustimmung und alle haben, ne, das ist deswegen, es war immer so das Schönste dran und deswegen, darauf freue ich mich und das hoffe ich, dass da sehr viel zurückkommt von diesem Publikum.
Community-based mit latent missionarischem Anspruch.
Tja, eine neue Filme entdeckt, die ihr vielleicht sonst nicht gesehen hättet. Ich meine, es gibt viele Leute, die nicht mal wissen, dass Supergirl schon einen Film gemacht hat, obwohl das halt auf dieser Christopher Reeves Superman-Reihe aufgebaut hat. Aber es wissen viele Leute nicht. Jetzt gibt es wieder einen Supergirl.
Und der ist auch ganz toll. Ich habe den auch jetzt zum ersten Mal gesehen dadurch. Würde ich auch nochmal Werbung machen für den ersten. Der will unbedingt vorbeikommen. Der
1. Juli.
Der macht ultra viel Spaß. Ich glaube, das ist auch mein Favorite.
Es ist immer übrigens der erste Mittwoch im Monat. Haben wir übernommen von Torment Nexus. Das ist jetzt
im Odeon.
Im Odeon, Simply the Worst, jeden ersten Mittwoch. Könnt ihr auf jeden Fall tolle Filme gucken und hoffentlich ein schönes Community-Erlebnis haben. Ja. Und gerne danach bleiben. Ich weiß, es ist dann immer spät an einem Mittwoch. Wir müssen auch früh aufstehen am nächsten Tag, aber wir reden gerne über die Filme. Ihr müsst nicht bleiben, aber es ist immer ganz schön.
Genau, um sie auszutauschen, noch ein bisschen Fun-Trivia zu bekommen.
Ja.
Perfekt. Danke.
Danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja.
Der YorkCast ist eine Produktion der York Kinogruppe. Zu uns gehören 14 Filmkunstkinos in Berlin und ein Partnerkino in München.
Unsere Redaktion besteht aus Celine Hochgräber, Leonie Steinhau und Marvin Wiechert. Bei Schnitt und Mischung werden wir unterstützt von John Fischer und unser Cover und Artwork stammt von Lea Fleming.
Unser Disclaimer für jede Folge: Alle Gäste, Hosts und PanelistInnen sprechen hier über ihre private Meinung zu Filmen. Die ist natürlich nicht repräsentativ für das gesamte Unternehmen.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in der Podcast-App eures Vertrauens, bewertet uns und vor allem empfiehlt uns im Freundes- und Bekanntenkreis gerne weiter. Das hilft uns sehr.
Und wenn ihr mehr Filme bei uns sehen wollt oder diesen Podcast unterstützen möchtet, dann denkt doch drüber nach, ob ihr York Unlimited Mitglied werden wollt. Da bekommt ihr für einen festen monatlichen Betrag unbegrenzt Zugang zu Filmvorstellungen, Rabatt auf Snacks und Getränke und noch Rabatt auf Tickets für Begleitpersonen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Webseite www.york.de/unlimited.
Und solltet ihr darüber hinaus noch weiteres Feedback, Kritik oder Themenvorschläge für neue Folgen haben, dann erreicht ihr uns am besten per Mail unter cast@york.de.
Das war's und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.